Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Rabe Info vom Dienstag, dem 22. Januar. Heute haben wir folgende Themen. Vorfreude herrscht. Gute Aussichten für eine Abstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen. Katastrophale Menschenrechtslage im Kaukasus. Bundesrat soll Situation am WEF thematisieren. Das Leben in Timbuktu steht still, seit radikale Islamisten den Norden Malis beherrschen. Am Mikrofon begrüßt sie Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Jetzt kommen wir zu den Nachrichten. Bessere Wohn- und Lebensqualität in Quartieren. Das ist das Ziel des Projektes Projet Urbain, gesellschaftliche Integration in Wohngebieten. Das Projekt wird seit 2008 vom Bund getragen und ermöglicht es Gemeinden und Städten, spezielle Maßnahmen zugunsten höherer Lebensqualität zu entwickeln. Unter anderem sind das Bundesamt für Raumentwicklung, das Bundesamt für Wohnungswesen, aber auch die Fachstelle für Rassismusbekämpfung daran beteiligt. Gestern wurde eine erste Bilanz gezogen und Erfahrungen ausgetauscht. In Zukunft sollen mehr Projekte unterstützt werden, die nicht von den Gemeinden, sondern von den Quartieren selber initiiert werden. Bund, Kantone und Gemeinden wollen das Asylverfahren beschleunigen. Gestern haben sich deren Vertreter getroffen und beschlossen, dass sie sich für neue, größere Bundeszentren einsetzen werden. Ein Asylverfahren soll künftig in 100 Tagen abgeschlossen werden. Zudem sollen die Asylsuchenden mehrheitlich in Bundeszentren wohnen und erst nach dem Abschluss des Verfahrens auf die Kantone verteilt werden. Das neue Asylgesetz, das durch einen Dringlichkeitsbeschluss bereits in Kraft getreten ist, sieht auch sogenannte Asylzentren für schwierige Asylsuchenden vor. Genf hat sich als erster Kanton angeboten, bei sich ein solches Zentrum einzurichten. Das neue Asylgesetz kommt dank des Referendums aber vors Volk. Bei einem Nein könnten die beschlossenen Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden. Der Schweizer Dokumentarfilm «More than Honey» von Markus Imhof hat den Bayerischen Filmpreis gewonnen. Der Film thematisiert das dramatische Bienensterben der letzten Jahre. Die Jury begründet die Wahl unter anderem damit, dass wir ohne Bienen verloren sind und ohne den Film dies nicht einmal wüssten. Der Bayerische Filmpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde in München verliehen. Auch in der Schweiz war der Film «More than Honey» sehr erfolgreich. Er führt derzeit die Liste der meistbesuchten Dokumentarfilme an. Heute sind in Israel Wahlen. Gewählt wird das israelische Parlament, die Knesset. Erwartet wird ein Sieg von der bisher stärksten Partei, der Likud-Partei, von Premierminister Benjamin Netanyahu. Der konservative Netanyahu will zwar eine Zwei-Staaten-Lösung, um den Konflikt mit den Palästinensern zu lösen, gleichzeitig hat er mit seiner Siedlungspolitik sehr viel Geschirr zerschlagen. Von noch mehr rechts bekommt er nun Konkurrenz durch die nationalistische Partei Jüdische Heimat. Für diese Partei kommt eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern grundsätzlich nicht in Frage. Die linke Opposition ist zerstritten. Ihr werden von Beobachtern daher keine Chancen für einen Wahlsieg eingeräumt. Erste Hochrechnungen sind für heute Abend zu erwarten. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch gibt es über dem Mittelland anfangs Nebel oder Hochnebel, der sich im Laufe des Tages meist auflöst. Ansonsten ist es bei Temperaturen zwischen minus 5 und plus 1 Grad meist sonnig. Die weiteren Prognosen bis Sonntag. Ab Donnerstag ist es hochnebelartig bewölkt, teilweise ist mit leichtem Schneefall zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen minus 7 und minus 1 Grad. Am Sonntag ziehen im Verlauf des Tages Wolken auf, gegen Abend beginnt es zu schneien.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Selten polarisierte eine Initiative im Vorfeld so sehr wie die Initiative über das bedingungslose Grundeinkommen. Würde diese Initiative angenommen, würde jeder und jede im Land ein mehr oder weniger existenzsicherndes Grundeinkommen erhalten, egal ob er oder sie arbeitet oder nicht. Bedingungslos eben. Obwohl das Ganze sehr utopisch klingt, sind die Menschen hinter der Initiative sehr zuversichtlich, dass das Begehren zustande kommt. Und das ist keine Utopie. Innerhalb von 9 Monaten haben sie 70.000 Unterschriften gesammelt. Jetzt haben sie noch einmal so viel Zeit, die restlichen 30.000 bis 50.000 Unterschriften zu sammeln. Michael Spahr hat eine Medienkonferenz des Initiativkomitees besucht.
Freude herrscht, rief der damalige Bundesrat Adolf Ogi, als vor 20 Jahren der erste Schweizer im Weltraum war. Vorfreude herrscht, rief Oswald Zick an der Medienkonferenz des Initiativkomitees für das bedingungslose Grundeinkommen. Er war jahrelang der Mediensprecher von Adolf Ogi. Jetzt ist er Rentner und engagiert sich als Freiwilliger für die Initiative. Das Vorhaben klingt heute wohl ähnlich futuristisch wie vor 100 Jahren der Gedanke, ein Schweizer würde einst im Weltall schweben. Doch Oswald Zick beweist gleich selber, dass die Utopie gar nicht so utopisch sein muss. Viele kritisieren nämlich die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens damit, wenn alle einfach einen Lohn erhielten, würde niemand mehr arbeiten. Wenn das so wäre, würde ja auch der Rentner Oswald Zick nicht mehr arbeiten.
Das ist eigentlich ein gängiges Beispiel für Leute, die ja eigentlich nicht arbeiten, um einen Lohn zu bekommen, den bekommen sie schon, sondern die arbeiten, weil sie sehen, was wo notwendig ist, dass man es tut. Das kann in der Familie sein, das kann in der Sozialarbeit sein, das kann vor allem auch in der Kunst sein.
Vorfreude herrscht, sagt Oswald Zick deshalb, weil schon über 2/3 der Unterschriften zusammengekommen sind. Jetzt hat das Initiativkomitee noch einmal 9 Monate Zeit, die 100.000er-Marke zu knacken. Einer von ihnen ist Daniel Straub, Initiant der ersten Stunde und Buchautor eines Werks über das bedingungslose Grundeinkommen. Dass die Lancierung des Begehrens in eine krisengeschüttelte Zeit fällt, ist zwar nicht ideal, aber war kein Grund, mit der Unterschriftensammlung zu warten.
Eine solche gesellschaftliche Veränderung, wie das sein könnte mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, ist ein Projekt von mehreren Jahrzehnten. Und da muss man irgendwann beginnen. Uns ist bewusst, wenn nächstes Wochenende abgestimmt würde, dann würde das 10-1 abgelehnt. Aber es sind so viele gesellschaftliche Veränderungen im Gang im Moment. Wenn ich vor 3 Jahren die Prognose gemacht hätte, dass es heute das Bankgeheimnis nicht mehr gibt, wäre ich ausgelacht worden.
Falls die Initiative zustande kommt und dann noch angenommen würde, würde die Schweiz einmal mehr zu einer Insel. Es gibt und gab zwar Versuche mit einem bedingungslosen Grundeinkommen in Kuba, Brasilien, Namibia, Alaska und bald auch in der rohstoffreichen Mongolei, doch in Europa würde die Schweiz wohl alleine dastehen. Für Initiant Daniel Straub kein Problem.
Wenn ich auf den Globus schaue und denke, jetzt mache ich mal in einem Land ein Pilotprojekt, da wähle ich mir ein kleines Land aus mit vielen Ressourcen, einer humanitären Tradition und erst noch direkter Demokratie. Und dort beginne ich mal, wenn die Schweiz das ausprobieren würde, da Ja sagen würde dazu, dann wäre das ein Beitrag für die ganze Menschheit und würde sicher erst mal von den Ländern, Nachbarländern natürlich beobachtet. Und die Menschen dort würden sich ja dann auch fragen, ja, warum haben sie jetzt die Schweizer jetzt das bedingungslose Grundeinkommen und wir nicht?
Um die Endphase der Unterschriftensammlung zu bewältigen, hat sich eine Gruppe gebildet, die sich Generation Grundeinkommen nennt. Mitbegründerin Madeleine Ronner ist oft auf der Straße am Sammeln. Oft werden sie und ihre Kolleginnen als Spinner bezeichnet, doch wenn sie es schaffen, die erste Hürde abzubauen, verstricken sie die Leute in spannende Diskussionen.
Oft ist dann auch sehr schnell eine Meinung da. Ich habe jetzt auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man die dann durch ein Gespräch durch wirklich abfühlen, wo ist der andere, in welchem Lebensbereich steht er, welcher biografischen Situation steht er. Wenn man das irgendwie feinfühlig rausfindet, kommt man auch zu dem Ergebnis, dass dann so ein Mensch unterschreibt, obwohl er erstmal instinktiv vielleicht sagt, nein, das ist doch völlig gesponnen. So.
Seit der Armeeabschaffungsinitiative vor gut einem Vierteljahrhundert gab es wohl kaum ein Anliegen, das die Emotionen so stark bewegte. Auch dieses Begehren wurde als Spinnerei abgetan. Die relativ hohe Zustimmung bei der Abstimmung hat aber starke Impulse auf die Armee gehabt. Die einst heilige Kuh Schweizer Armee wurde danach kräftig umstrukturiert und verkleinert. Daniel Straub, Initiant des bedingungslosen Grundeinkommens, erhofft sich ähnliche Impulse, wenn sein Begehren vors Volk kommt.
die Impulse, die können Sie ja schon hier an dieser Pressekonferenz beobachten, der Art, wie hier die Diskussion geführt wird, dass man plötzlich darüber diskutiert, wie wollen wir mit der Wertschöpfung umgehen, Familienarbeit ist nicht bezahlt, ist das in Ordnung? Also der Impuls, der ist schon voll im Gang.
Tatsächlich war die Medienkonferenz eher ungewöhnlich. Meistens stellen die anwesenden Medienschaffenden ein paar Fragen, dann gehen sie zurück in die Redaktionen. Bei der Medienkonferenz zum bedingungslosen Grundeinkommen blieben alle sitzen und begannen heftig über den Sinn und Zweck des Anliegens zu diskutieren. Erstaunlich ist im Moment nur, dass die Utopie bis jetzt keine einzige Partei dazu gebracht hat, klar Stellung zu beziehen. Auch die Verbände halten sich bedeckt, mit zwei Ausnahmen. Die Gewerkschaft Sina unterstützt das Begehren, die Economie Suisse bekämpft es.
95,6. Rabe Info.
Morgen beginnt das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforum WEF in Davos. Anwesend werden neben zahlreichen Wirtschaftsleuten auch diverse Staatsoberhäupter und Spitzenpolitiker sein. Darunter befindet sich auch Dmitri Medvedev, Ministerpräsident von Russland. Die Gesellschaft für bedrohte Völker fordert nun von Bundesrat Johann Schneider-Ammann, er solle im Gespräch mit Medvedev mehr Nachdruck auf die Menschenrechtslage im Nordkaukasus legen. Laut einem neuen Bericht der Menschenrechtsorganisation ist die Situation dort nämlich prekär. Mehr dazu im Bericht von Michael Spar.
Tschetschenien, Inguschetien und Dagestan heißen drei der sieben russischen Republiken im Nordkaukasus. Vor ein paar Jahren noch machten sie fast täglich Schlagzeilen. Insbesondere in Tschetschenien herrschten damals bürgerkriegsähnliche Zustände. Inzwischen ist es gerade in westlichen Medien recht still um dieses Gebiet geworden. Die Situation vor Ort ist aber alles andere als beruhigt, sagt Angela Matli von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
In diesem verschiedenen Teil der Republiken gehören Menschenrechtsverletzungen noch immer zur Tagesordnung. Das zeigt sich einerseits in willkürlichen Verhaftungen, zum Teil auch mit Folter in Gefängnissen und auch mit Verschwindenlassen von unliebsamen Oppositionellen.
Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat letzten November eine Studie zur Menschenrechtslage im Nordkaukasus veröffentlicht. Darin wird auch deutlich, warum die Medienberichterstattung sehr schlecht ist. Medienschaffende werden nämlich systematisch an ihrer Arbeit gehindert. In Dagestan soll es sogar eine Todesliste mit unliebsamen Journalisten und Menschenrechtsaktivistinnen geben. Auch der Machttausch in Russland hat keine Verbesserung der Situation gebracht. Letzten Frühling wurde Wladimir Putin wieder Präsident und Dmitri Medvedev wieder Ministerpräsident. Die Auswirkungen dieser Rochade hatten eher einen negativen Einfluss auf die Menschenrechtssituation.
Also einerseits Menschenrechtsverteidigerinnen und kritische Journalistinnen sind immer noch unter Repression. Also das heißt, alles, was kritisch gesagt wird, wird geahndet. Es hat auch Gesetze gegeben, die Engagements von westlichen NGOs oder Hilfswerken verbieten. Also man muss sich registrieren und bekommt so die Bewilligung. Also zusammengefasst, das Klima ist leider repressiver geworden.
Am WEF-Jahrestreffen in Davos wird auch der russische Ministerpräsident Dmitri Medvedev teilnehmen. Für Angela Matli von der Gesellschaft für bedrohte Völker ist klar, wenn Bundesrat Johann Schneider-Ammann Medvedev trifft, soll dieser deutlich Stellung beziehen müssen.
Es geht in diesem Fall ganz konkret um ein Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Russland, das schon seit 2 Jahren in Planung ist. Und wir denken, dass dieses Treffen mit Schneider-Ammann und Medvedev auch um dieses Freihandelsabkommen dann gehen wird. Und bevor so ein Freihandelsabkommen abgeschlossen werden kann, muss auch auf die Menschenrechtssituation in Russland eingegangen werden. Das zeigt auch eine rechtliche Studie, die letztes Jahr abgeschlossen wurde, die klar sagt, dass die Schweiz menschenrechtliche Abklärungen machen muss in dem Land, wo Freihandelsabkommen stattfinden werden, bevor so etwas zustande kommt.
Das WEF ist nicht nur ein Treffen für die Polit- und Wirtschaftselite, sondern auch eine Gelegenheit für Nichtregierungsorganisationen. Dort können Forderungen, zum Beispiel für mehr Menschenrechte, medienwirksam deponiert werden. Die Gesellschaft für bedrohte Völker wird laut Angela Mattli im Rahmen der Kampagne Recht ohne Grenzen Präsenz markieren.
Recht ohne Grenzen wird am WEF sehr präsent sein. Es werden Aktionen geplant, wo wir auch von Schweizer Unternehmen klare Richtlinien fordern, was auch die Beachtung der Menschenrechte ist.
Die Kampagne Recht ohne Grenzen kämpft für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutzvorgaben durch die international tätigen Schweizer Unternehmen. Im Fall der Menschenrechtslage im Nordkaukasus ist aber nicht nur die Wirtschaft gefordert, sondern auch die Landesregierung.
Den Link zum detaillierten Menschenrechtsbericht über den Nordkaukasus finden Sie auf unserer Homepage unter www.rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Früher war Timbuktu voller Leben. Die sogenannte Perle der Sahara, die Wüstenstadt im Norden von Mali, beherbergte eine geschäftige und offene Gesellschaft. Menschen aus Mali und aller Herren Länder. Seit die radikalen Islamisten vor gut einem Jahr die Kontrolle übernommen haben, ist es still geworden. In der jahrhundertealten Handelsstadt herrschen Misstrauen, Unsicherheit und Angst. Wilmaral berichtet.
Der Malier Amadou Maiga hat seine Heimatstadt fast nicht wiedererkannt. Seit 2 Jahren lebt er nun schon in der Schweiz, studiert Tourismus in Sion im Wallis. Die Machtübernahme durch die radikalen Islamisten vor gut einem Jahr hat er nur aus der Ferne mitbekommen. Über Neujahr war Amadou Maiga zum ersten Mal wieder in Timbuktu, um Familie und Freunde zu besuchen. Traurig musste er feststellen, wie viel inzwischen anders geworden war.
Timbuktu, oui, c'est une ville du désert, mais qui était une ville très animée, parce que c'est une ville de commerce, une ville de rencontres depuis des siècles. Jusqu'à présent, c'est la même chose.
Timbuktu ist zwar eine Wüstenstadt, war aber immer voller Leben, seit Jahrhunderten, mit regem Handel, Schulen, viel Austausch und einer gewissen Wärme. Jetzt ist es in der Stadt sehr ruhig geworden, fast alle Autos auf den Straßen gehören in irgendeiner Form den Islamisten. Wer ein Auto besitzt und darin herumfährt, riskiert es abgeben zu müssen. Überall sieht man bärtige Männer, früher sah man das wenig. Oft sind es Gruppen von 3-4 Männern, die neben ihren Geländewagen stehen, mit Kalaschnikows. Viele Heiligengräber sind zerstört. In der Freitagsmoschee zum Beispiel gab es ein sehr wichtiges Grab, wo man als Muslim jeweils hingeht, um den Verstorbenen zu gedenken und für Familie, Freunde und einen selber Gutes zu wünschen. Dieses Grab gibt es nicht mehr. Einerseits ist da der historische Aspekt. Natürlich ist es schade, wenn Jahrhunderte alte Denkmäler zerstört werden. Aber es gibt auch den spirituellen Aspekt. Natürlich kannst du die Segnungen auch anderswo machen, aber der Ort wurde einfach entweiht. Für uns ist es sehr schlimm, wenn die Islamisten nun alte Kulturdenkmäler zerstören, die wir über Jahrhunderte gut erhalten haben.
Parce que pour nous, c'est vraiment important, ça reste une place préservée de tout depuis des siècles. Et voir que les gens osent maintenant l'ouvrir ou casser, des choses comme ça.
90% der malischen Bevölkerung sind Muslime. Der radikale Islam aber hat sich dort erst in den letzten Jahren eingenistet. In Timbuktu regieren nun die Anhänger der islamistischen Gruppierung Ansar al-Din. Sie unterhält beste Kontakte zur Terrorgruppe Al-Qaida im islamischen Maghreb und sorgt seit einem Jahr in der Perle der Sahara für Angst und Unsicherheit.
On voit que les gens se méfient beaucoup parce que ce n'est plus les petites filles qui jouent dans la rue ou
Die Menschen sind sehr misstrauisch, man sieht keine Kinder mehr auf den Straßen spielen, Jugendliche, die Tee trinken und Musik hören, das gibt es nicht mehr in Timbuktu. Immer muss man wachsam sein, denn die Islamisten können dich jederzeit anhalten, kontrollieren oder mitnehmen. Und die Türen sind zu. Das hat mich wirklich erschreckt. In Timbuktu waren immer alle Türen offen. Jetzt sind sie geschlossen, weil die Islamisten auf ihren Patrouillen die Innenhöfe kontrollieren, um zu schauen, dass auch alle Frauen verhüllt sind. Sogar im Innern der Häuser müssten sie verhüllt sein. Das Leben ist wirklich traurig dort. Es gibt keine Wärme.
Fermer les portes, et puis c'est vraiment une vie un peu pénible, un peu pas très agréable.
Wenigstens sei die Nahrungsmittel- und Gesundheitsversorgung in Timbuktu und anderen Städten im Norden Malis nach wie vor intakt, meint Amadou Maiga. Mit der Verschlechterung der Sicherheitslage aber könnte sich das ändern, mit fatalen Folgen für die Bevölkerung. Was Amadou Maiga besonders große Sorgen macht, ist, dass mit der Militärintervention aus dem Süden in Timbuktu und anderen Städten das passiert, was in Diabali passiert ist. Dort hatten sich die Islamisten in der Stadt verschanzt, um sich vor Angriffen der Regierungstruppen und den Truppen aus Frankreich zu schützen.
La grande peur, c'est ça que ils prennent la population en otage.
Die große Angst ist, dass sie die Bevölkerung als Geisel nehmen. Und das können sie mit den verschiedensten Mitteln. Rund um die Stadt Minen legen zum Beispiel, um die militärische Einnahme zu erschweren. Im Moment ist Erntezeit, die Leute sind draußen, um Reis und Gemüse zu ernten. Wenn das nicht mehr geht, kommt es zu einer Katastrophe. In Mali kaufen wir nicht Nahrungsmittel für die nächsten Wochen, wie in Europa. Wir kaufen sie Tag für Tag.
Im Moment aber sei die Sicherheitslage, die Gesundheitsversorgung, aber auch die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Gütern noch relativ gut. Auch wenn es immer und überall wieder Kontrollen gäbe auf den Straßen, die Läden und Märkte seien noch da. Gewisse Produkte aber kann man inzwischen nicht mehr kaufen.
Les magasins ne vendent plus la cigarette parce que c'est interdit. Bon, ils vendent, mais ils vendent.
Die Läden verkaufen keine Zigaretten mehr. Besser gesagt, sie verkaufen sie weiterhin, aber illegal unter dem Ladentisch. Denn mit den neuen Gesetzen der Islamisten darf man keine Zigaretten mehr kaufen und natürlich auch nicht mehr rauchen auf den Straßen. Wenn sie dich erwischen, musst du sagen, wo du die Zigaretten gekauft hast.
Wem man trauen kann und wem nicht, das wisse man heutzutage nicht mehr, meint Amadou Maiga. Als er in Timbuktu war, hörte er von vielen ehemaligen Schulfreunden, die mittlerweile zu den radikalen Islamisten oder den Tuareg-Rebellen gehörten. Seine persönliche Zukunft plante Amadou Maiga im Tourismus. Er wollte sich in Timbuktu ein Geschäft aufbauen. Dieser Traum sei nun geplatzt, meint er resigniert. So wie wohl viele andere Zukunftsträume auch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute Dienstag, den 22. Januar vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Wilmar Ahl, Michael Spahr und Benedikt Bachmann, der Sie auch am Mikrofon durch die Sendung begleitet hat. Merci fürs Zuhören, habt einen schönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.